ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Elefant, Tiger und Co., dem Podcast. Man hört es meiner Stimme an, mich hat es ein klein wenig erkältungsmäßig erwischt. Deshalb halt mal Abstand zu den Tieren und wir haben uns zurückgezogen in die Bürowelt von Zoo-Kurator Ruben Holland und seinem hoffentlich widerstandsfähigen Immunsystem, Ruben.
Ja. Hallo erstmal, ja, ich denke, das kriege ich hin. Wir sitzen ja auch nicht kuschelnd aneinander.
Das wird schon klappen. Ich danke dir recht herzlich, dass das heute möglich ist. Und wer so den Podcast ein bisschen verfolgt hat, weiß auch gerade, also wenn Ruben Holland dran ist, dann gibt es bestimmt auch wieder eine erfolgreiche Geschichte aus dem Bereich der Auswilderung zu erzählen, denn das letzte Thema war ja der Habichtskauz, da hatten wir schon einige interessante Fakten erfahren. Heute völlig anderes Tier, aber auch hier mit ehrgeizigen Plänen vom Zoo Leipzig. Und zwar das Przewalski-Pferd ist heute unser Thema. Und Ruben, da fange ich gleich mal ein bisschen philosophisch an, weil ich habe gelesen, es ist wohl das einzige echte Wildpferd, von dem man sprechen kann. Und ich weiß nicht, Wildpferd war für mich eigentlich immer bisher der Mustang und die Indianer in Nordamerika. Hilf mir mal bitte, Wildpferd, ist das überhaupt ein echter Begriff?
Naja, grundsätzlich muss man sich ja mal überlegen, was Wildpferd heißt. Und wir gehen natürlich davon aus, wenn man von wilden Pferden spricht, dass das Pferde sind, die eben schon immer in der Natur gehaust haben. Und der Mustang zum Beispiel ist ja domestiziert worden und hat sich dann danach wieder mehr oder weniger selber angesiedelt oder ist dann irgendwo mal ausgebrochen oder laufen gelassen worden, sodass das eigentlich ein domestiziertes Pferd ist, das irgendwann trotzdem wieder der Natur zurückgegeben worden ist. Beim Urwildpferd oder Przewalski-Pferd, wie man sie nennt, das glaubt man, dass das wirklich noch Pferde waren, die Vorgänger von unseren Hauspferden waren.
Und wo findet man die? Also wo ist quasi das Urpferd beheimatet?
Also dieses Urpferd, das gab, also die Herkunft und die Abstammung ist tatsächlich nicht hundertprozentig genau geklärt. Es gibt auch Geschichten, die sagen, vor 5000 Jahren, als Pferde schon domestiziert waren, sind diese Pferde wieder ausgebrochen und haben dann ihre eigene Region beheimatet. Also Grunde Asien, im mittleren Teil von Asien, Mongolei, China, Kasachstan, so die Gebiete, da sind die Przewalski-Pferde beheimatet. Es gab noch den Tarpan, das ist einer, der eher im westlichen Europa vorgekommen ist, der aber irgendwann auch verschwunden ist, wo man auch über Rückkreuzung versucht hat, diese Art wieder, ich sage mal in Anführungszeichen, herzustellen.
Ja.
Aber das Przewalski-Pferd ist eben tatsächlich ein Wildpferd, das immer eigentlich draußen gelebt hat.
Nun würde man sich ja sagen, Pferde gibt es sondern wirklich ganz, ganz wahnsinnig viele. Das kann doch nicht sein, dass die irgendwie ausgestorben sind. Aber zum Przewalski-Pferd gibt es ja eher völlig pessimistische Zahlen.
Naja, die sind tatsächlich auch irgendwann verschwunden gewesen. Also man hat sie erst 1881 tatsächlich bestimmt, also beschrieben, weil ja. Der Herr Przewalski, der Name, genau, der irgendwo 1879 in den Steppen der Mongolei oder Chinas als Forschungsreisender unterwegs war, dann Material mitgenommen hat, also Schädel, Knochen, Fell. Und dann ist das irgendwo in St. Petersburg im Museum untersucht worden und dann hat man eben diese Pferderasse, nee, die Pferdeart ist es in dem Fall, einfach am Ende auch bestimmt.
Und wenn du sagst, es war schon, also die sind schon ausgestorben gewesen, also wovon reden wir denn aktuell noch draußen?
Also das ist eine nicht ganz einfache Sache. Sie waren tatsächlich komplett verschwunden. Also sie galten bis 1996, glaube ich, galten sie tatsächlich als in der Natur ausgestorben. Ja. Da gab es nur noch Tiere, die in Menschenobhut gehalten worden sind. Und dann hat man eben über Wiederansiedlungsprojekte die Bestände wieder erhöht. Momentan geht man davon aus, dass so knapp 700, glaube ich, sind das in China und 800 in der Mongolei. Und jetzt fängt man gerade an, in Kasachstan auch welche auszuwildern, sodass man momentan von 1500 Tieren spricht, die momentan wieder draußen leben.
Zur Auswilderung kommt man natürlich gleich. Grundsätzlich aber jetzt erstmal die Frage, das Przewalski-Pferd, wer da ein bisschen was vor Augen haben will, ist es das klassische Pferd oder ist es von anderer Gestalt?
Nein, es sieht schon aus, also jeder wird das, glaube ich, als Pferd erkennen.
Ja, ja.
Es ist sicherlich nicht so grazil wie viele unserer Pferde, Das ist ein bisschen kleiner als die großen Pferde, aber deutlich größer als ein Pony. Ist recht stämmig, hat eine aufgestellte Mähne, also nicht so eine Hängemähne, sondern wirklich so eine Bürstenmähne, sage ich mal. Ja. Und ist relativ hell in der Farbe. Hat meistens eine weiße Schnauze, dunkle Beine, bei manchen sogar ganz leichte Zebrastreifung unten an den Beinen. Und ist schon eine imposante Natur.
Habt ihr hier eine kleine Herde? Also ich meine, wenn wir drüber reden, habt ihr natürlich auch welche davon. Wo findet man die bei euch?
Genau, also im Prinzip findet man die da, wo früher mal die Nashörner gewohnt haben. Also am Teich direkt. Da haben wir noch drei Tiere. Die Gruppe ist nicht mehr sonderlich groß. Aber man muss auch sagen, dass das Gebiet über den Masterplan auch neu beplant ist und dass die Tiere tatsächlich bei uns nach langer, langer Zeit keine Zukunft mehr haben werden.
Das wollte ich gerade fragen. Ich meine, ihr habt ja dort auch mit den Inselwelten was vor. Also es ist quasi ein langsamer Abschied.
Genau. Wir haben noch drei alte Tiere. Wir haben noch einen kastrierten Hengst und zwei ältere Stuten. Und die werden uns dann irgendwann sicherlich verlassen.
Wenn die Przewalski-Pferde draußen quasi ausgestorben sind, was ist da der Grund dafür? Weil einfach ständig Menschen kommen und sich für ihren eigenen Haushalt eins der Pferde wegnehmen? Oder werden die tatsächlich gejagt?
Also die Wildpferde, wenn sie in ihrer natürlichen Umgebung vorkommen, muss man sich das ja wie eine weite Steppenlandschaft vorstellen, wo die Fluchtdistanz der Tiere unglaublich hoch ist. Also selbst wenn man da schon am Horizont Tiere sieht, ist das schon viel oftmals. Dadurch, dass aber gerade in der Neuzeit die Waffen immer besser geworden sind und man Gewehre auch hatte, die deutlich weiter schießen konnten, sind natürlich auch trotzdem viele Tiere erlegt worden. Zum anderen sind in den Gebieten immer mehr Hirten eingezogen, Wanderhirten, wo die Schafe und die Ziegen, die dann da eben auch viel an den Wasserquellen vorhanden waren, die auch für die Pferde eigentlich notwendig sind, die sind immer weiter zurückgedrängt worden, dann in trockene Regionen irgendwann gekommen und dann sicherlich irgendwann nicht mehr wirklich lebensfähig gewesen.
Ihr seid ja sehr erfolgreich gewesen mit den Przewalski-Pferden bisher. Wie lange hattet die denn dazu?
Also wir hatten tatsächlich das erste von 1932 bis 1933. Da war mal ein Hengst, der gekommen ist aus Ascania Nova. Das war schon was ganz Besonderes. Ascania Nova ist eine Region in der Ukraine.
Ja.
Und daraus hat sich das dann entwickelt bis in die 40er Jahre, bis zum Zweiten Weltkrieg. Da ist der Bestand nochmal eingebrochen. Da ist man von 30 Tiere wieder auf 11 runtergefallen. Und danach hat man wirklich angefangen, kontinuierlich besser zu züchten. Und dann sind die Bestände auch irgendwann deutlich größer gewesen.
Darf ich nochmal, ich meine, Artenschutz ist klar, aber so auch aus rein zoologischer Sicht ein Pferd im Zoo zu zeigen, klingt ja jetzt im ersten Moment nicht sonderlich attraktiv, weil es gibt Pferdehöfe ja sowieso seit vielen Jahrhunderten. Warum ist es im Zoo wichtig, Przewalski-Pferde zu zeigen?
Naja, man hat natürlich sehr, sehr schnell gemerkt, dass die Tiere immer weniger geworden sind. Und man hat tatsächlich 1969 das letzte Mal überhaupt ein Przewalski-Pferd in der Natur gesehen. Und dann war vorher schon klar, dass immer weniger geworden sind. Und dann ist das Bewusstsein dafür, dass diese Tiere in der Natur irgendwann aussterben und dass die Tiere, die man eben schon im Zoo hat, irgendwann eine wichtige Grundlage für eventuelle spätere Wiederansiedlungen sind, ist natürlich unglaublich interessant gewesen. Es war sicherlich mit dem Wisent eins der ersten Säugetiere, wo man sich wirklich um eine Zucht und ein Zuchtbuch bemüht hat. Und aus den beiden Zuchtbüchern, das war so ein bisschen die Matrize für dann die späteren europäischen Erhaltungszuchtprogramme. Also da hatte man schon Erfahrung, wie man das macht und hat darüber dann auch wirklich gute Zuchtbücher gemacht. Und die Bestände sind dadurch, dass man Zuchtbücher hatte, irgendwann wirklich deutlich besser geworden und deutlich größer geworden.
Wie darf man sich denn das Verhalten von Przewalski-Pferden vorstellen? Ich meine, in meinem Kopf ist immer Pferd bester Freund des Menschen. Die kommen richtig gut miteinander aus. Ist das Pferd dem Menschen zugetan?
Nein, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ist es ganz klar so, die haben eine unglaublich hohe Fluchtdistanz, wenn sie in der Natur sind. Dann sieht man die auf 500 Meter vielleicht oder sowas. Im Zoo natürlich, wenn die dann gehalten werden, gewöhnen die sich auch an den Menschen. Wir passen aber natürlich trotzdem immer auf, dass wir keine zu enge Bindung zu den Tieren annehmen, weil die ja irgendwann vielleicht auch wieder ausgewildert werden sollen. Und dann ist die Mensch-Tier-Beziehung natürlich nicht die sinnvollste am Ende.
Wie steht das Pferd denn generell zum Menschen? Also das ist ja so ein großes Tier. Für das dürfte der Mensch doch eigentlich fast gar keine Bedrohung darstellen. Ist es wirklich so schüchtern?
Tatsächlich sind Pferde an sich Fluchttiere, die eben bei Bedrohung wegrennen. Und da spielt der Mensch natürlich eine ganz, ganz große Rolle, weil die natürlich irgendwann gemerkt haben, je näher sie an den Menschen kommen, desto eher werden sie abgeschossen und desto eher besteht Tod und Gefahr. Und das spiegelt sich dann auch in der Fluchtdistanz natürlich deutlich wider.
Sind das denn Herden, die da draußen auch auftreten?
Genau, normalerweise hat man Weibchenherden, wo sich ein Hengst dazuschließt, also wirkliche Harems. der bewacht seine Weibchen auch und verteidigt sie gegen andere Männchen. Es gibt Junggesellengruppen oder die Erwachsenenhengste sind teilweise allein unterwegs.
Also die brauchen schon auch wahnsinnig Fläche. Das ist doch immer eigentlich das, warum Auswilderung so schwierig erscheint. Große Tiere, große Flächen, wo soll man die hernehmen?
Ja, wobei gerade, ich sag mal, bei den Huftieren ist es gar nicht so schwierig, weil die müssen weder das Jagen lernen, noch müssen die irgendwo sich groß an die klimatischen Bedingungen anpassen. Und wenn man sich die Mongolei und die Steppen in China anguckt, also gerade die Wüste Gobi oder sowas, da gibt es unglaublich viel Fläche. Da ist es wichtig, dass genug zu fressen da ist,
ja,
und dass am Ende Wasser da ist. Und das sind die Punkte, die, glaube ich, am Ende limitierend sind. Und je stärker die Winter sind, desto mehr Tiere verenden auch. Also man hat wirklich in starken Wintern hohe Verluste an den Tieren, die dann in den nächsten Wintern oder in den nächsten Sommern wieder ausgeglichen werden können.
Das Przewalski-Pferd braucht aber letztendlich auch, wie alle, quasi alle Huftiere, Gras. Oder haben die, ja, sind die irgendwie speziell?
Nee, die brauchen Gräser. Und das Spannende ist ja, dass wenn die ganzen großen Huftiere, die in den Steppen der Mongolei zum Beispiel leben, wenn die fehlen, dann verbuscht das oder dann kommen bestimmte Gräser deutlich mehr zum Vorschein, dann verschwinden andere Arten wieder. Wenn man dann die großen Huftiere wieder in die Region zurückbringt, dann erholt sich das Ökosystem sehr schnell, dann werden eben bestimmte Pflanzen mehr gefressen und machen dann wieder Platz für andere, sodass das Ökosystem dann einfach deutlich wieder mehr im Gleichgewicht liegt.
Hat das denn die Mongolei auch als solches begriffen oder muss man da noch Überzeugungsarbeit leisten?
Nee, tatsächlich mittlerweile wird nicht nur das Przewalski-Pferd wieder angesiedelt, sondern auch Kulane und andere, also in dem Fall ein Halbesel.
Ja.
Oder man guckt, dass man die Seigeantilopen wieder mehr ansiedelt, sodass man da insgesamt die Flächen wieder deutlich natürlicher nutzen kann.
Wenn es dieses Projekt schon so lange gibt, wie stark hat sich der Zoo da bisher eingebracht? Also wie viele Pferde aus Leipzig sind tatsächlich jetzt wieder draußen?
Wir haben tatsächlich 3 Pferde wieder angesiedelt. Also wir nicht persönlich, wir geben die normalerweise nach Prag. Prag kümmert sich darum, die haben auch das internationale Zuchtbuch. Und die sind da sehr aktiv in der Wiederansiedlung. Und die ersten Tiere sind 85 schon nach China gegangen. Dann hat man 91 die ersten Tiere in die Mongolei gegeben und 2023 hat man die ersten Tiere nach Kasachstan gegeben. Und unsere 3 Tiere sind, glaube ich, alle in die Mongolei gegangen über Prag. Das weiß ich aber nicht hundertprozentig. Also Rabea, Reveta und Romi, also unsere R-Linie sozusagen.
Okay, ja.
Und da haben wir dann tatsächlich auch immer wieder von den Kollegen dann Nachrichten gekriegt, dass dann nochmal ein Jungtier geboren worden ist, zum Beispiel von unseren Stuten, also dass die auch für den Erhalt weiter beigetragen haben und das ist natürlich was sehr, sehr Schönes.
Also die sind, man kann die nach wie vor nachvollziehen.
Genau, also normalerweise, wenn sie dann irgendwo in Prag gesammelt worden sind, man macht ja nicht Transporte für einzelne Tiere, sondern man sammelt dann 5 bis 10 wahrscheinlich, fliegt die dann mit der tschechischen Luftwaffe tatsächlich in die Regionen rein, dann kommen sie erstmal in Semireservate. Semireservat heißt, man hat schon noch Zäune drumherum, aber sehr, sehr große, sodass die Tiere sich erstmal an das Klima gewöhnen können, sodass die Tiere erstmal wissen, wo es Wasser gibt, wo es auch was zu fressen gibt. Und dann irgendwann macht man das zum Beispiel auf und dann laufen die Tiere einfach los.
Wie lange dauert das, so eine Eingewöhnung? Also ich stelle mir auch, komme ich jetzt wieder zu meinem alten Vorurteil, dass das Pferd eine starke Bindung zum Menschen dann irgendwann aufbaut. Irgendwann muss es das ja lassen, wenn es wieder draußen in freier Wildbahn ist.
Ja, aber die verwildern sehr, sehr schnell, muss man tatsächlich sagen.
Ja.
Also die wissen aber natürlich auch, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass die eben auch irgendwo da immer was zu fressen finden. Also gerade in China gibt es Beispiele, wo die Tiere aus den Semireservaten irgendwann entlassen worden sind. Die kommen aber jeden Winter wieder zurück und werden da eben weiter zugefüttert, weil das Problem eben eine dicke Schneeschicht immer ist, dass es dann eben weniger zu fressen gibt.
Du sprachst ja vorhin an das, was das Problem war, warum sie ausgestorben sind. Eben die Hürden und deren Ausdehnung. Das wird doch sicherlich auch jetzt noch der Fall sein. Oder gibt es tatsächlich Schutzgebiete?
Es gibt natürlich Nationalparks. Es gibt natürlich aber auch die Einbeziehung der ortsansässigen Regierung, der ortsansässigen Bevölkerung, damit man eben da die Möglichkeit hat, eine Bindung und einen Schutz auch für die Tiere durch die örtliche Bevölkerung einfach wiederherzustellen. Also man muss natürlich immer gucken, wenn man Tiere wieder ansiedelt, dass alle mitspielen. Und das bringt natürlich nichts, wenn wir sagen, alles klar, wir schicken die Tiere dahin und da gibt es dann 15 Jäger, die scharf sind auf ein Pferd, dann sind die schneller wieder weg, als wir gucken können. Sodass da immer sehr, sehr viel an Arbeit auch drinsteckt, bis das wirklich funktioniert. Und wenn man sich so die Daten in Kasachstan anguckt, man hat, glaube ich, 2010 angefangen, das Projekt zu planen und 2023 sind die ersten Tiere dahingegangen. Also es ist schon allein 13 Jahre, um zu gucken, dass da alles vor Ort so weit steht, dass die Tiere wieder zurückgehen können und dass es erfolgreich laufen könnte.
Ist es, sagen wir mal ketzerisch formuliert, jetzt einfach euer wissenschaftlicher Ehrgeiz, dass es auch Przewalski-Pferde sein müssen, die dort draußen sind? Oder kann man bei den vielen Pferden, die es in menschlicher Haltung gibt, nicht einfach auch andere Pferde dort auswildern, um eben zum Beispiel gerade das mit den Gräsern und solche Dinge wieder ins Lot zu bringen?
Grundsätzlich könnte man das sicherlich, aber wir sprechen ja dann auch immer von Faunenverfälschung und wir wissen immer nicht ganz genau, inwieweit das Ökosystem so fein abgestimmt ist, dass es eben genau die Art, die da sein muss am Ende. Ja, ja. Und wenn du dann irgendwann erstmal da fremde Tiere etabliert hast, dann kriegst du die auch nicht so einfach wieder weg. Und wenn man die Tiere ja noch hat, die da ursprünglich vorgekommen sind, ist es natürlich auch sinnvoll, die der Natur auch wiederzugeben.
Die Przewalski-Pferde, die ihr habt, welchen Platz brauchen die denn im Zoo? Bei Pferden habe ich immer das Gefühl, die brauchen die unendliche Weite, die natürlich ein Zoo gar nicht anbieten kann. Welchen Bewegungsdrang haben die denn?
Naja, die sind schon unterwegs, aber die sind natürlich normalerweise vor allem unterwegs, weil sie irgendwo Wasser suchen müssen und weil sie Futter suchen müssen. Das gibt es im Zoo normalerweise frei Haus, sodass der Bewegungsradius nicht super groß sein muss. Also wie gesagt, das sind unsere alten Nashornanlagen, auch beim Nashorn sagt man, die brauchen ein bisschen Platz, sodass unsere Pferde sicherlich einigen Platz haben, wo sie sich auch wohlfühlen können. Aber da unsere Tiere auch schon älter sind, schränkt sich der Bewegungsradius natürlich auch nach und nach etwas ein.
Okay, das sind also quasi, ist es schon eine Seniorengruppe, die ihr dort habt sozusagen?
Ja, so ein Pferd wird normalerweise im Zoo bis 30 Jahre alt. Das Älteste war so um die 36 Jahre alt.
Ja.
Und so sind definitiv über 10 und auch älter. Und da merkt man schon, dass das einfach gemächlicher vonstatten geht.
Wie viele Zoos machen denn so ungefähr mit? Also ist das eine große europaweite oder sogar weltweite Community?
Tatsächlich ist es eine weltweite Community geworden, ja. Also wie gesagt, wir hatten ja vorhin Askania Nova und Hamburg so als die Urstädte. Dann kam Prag sehr schnell dazu, die dann auch das internationale Zuchtbuch geführt haben.
Ja.
Da sind die ersten Tiere nach New York gegangen. Also man hat sie dann auch über den großen Teich gebracht. Und so wurde das immer mehr und immer mehr. Und man hatte 1990 hatte man 35 Halter und schon 1000 Tiere etwa. Und mittlerweile sind wir bei über 260 Haltern. Weltweit. Das ist schon eine sehr, sehr große Zahl.
In Deutschland auch noch andere Zoos, wo ihr mit denen euch da austauschen könnt?
Natürlich. Also ich weiß, dass München auf jeden Fall immer eine große Tradition hatte. Da haben wir auch mal Tiere hergekommen. Hamburg natürlich. Die Berliner Zoos. Also es gibt viele, viele Zoos, die Wildpferde halten.
Gibt es denn um Pferde herum, gerade um ihre Ernährung und das Ganze drumherum, überhaupt noch Geheimnisse? Ich meine, allein durchs Hauspferd muss doch da irgendwie alles schon völlig klar sein. Also wenn zum Beispiel Tragzeit, Futterbedarf, was mit den Hufen ist und so weiter und so fort. Gibt es da noch Geheimnisse?
Nein, Geheimnisse, glaube ich, gibt es wenige. Es wird immer Geheimnisse geben, die uns die Tiere noch nicht gezeigt haben, die wir noch nicht entdeckt haben. Aber natürlich sind die Tiere gut irgendwo erforscht, muss man ganz klar sagen. Und man hat jetzt auch mal nach so vielen Jahren mal geguckt, wie die denn genetisch so sind. Weil natürlich, wenn man weiß, okay, alle Tiere, die jetzt mittlerweile, man redet von 3000 auf der Welt, irgendwo von 11 Tieren irgendwann mal abgestammt haben, dann sagt man immer, das ist ein Flaschenhals gewesen, dann mussten die sich irgendwie genetisch wieder aufdröseln, ob dann eine genetische Verarmung stattgefunden hat zum Beispiel.
Ja.
Das war tatsächlich nicht der Fall. Also man ist überrascht gewesen, wie gut die genetische Variabilität der Tiere mittlerweile wieder ist.
Gibt es denn irgendwelche Eigenheiten, die man dem Przewalski-Pferd zuschreibt?
Naja, sie sind schon auf jeden Fall extrem klimafest. Also in ihren natürlichen Gebieten sind teilweise Tagesschwankungen von bis zu 35 Grad und insgesamt können die bis zu 70 Grad Temperaturunterschiede durchleben, weil es im Winter eben bei minus 30 Grad teilweise ist und im Sommer dann auch 40 wird. Also die sind unglaublich robust und die sind stabil und die sind natürlich durch die karge Kost, die man in solchen Steppen findet, jetzt auch sehr gut an karge Nahrung angepasst. Und das sind alles Dinge, die natürlich im Zoo irgendwo dadurch das Tier recht einfach zu halten lässt.
Und ist es denn so, dass in der Mongolei das stark domestiziert wurde? Also das wäre für mich jetzt so das eigentliche Urreservat. Man hat sich Wildpferde aus der Steppe entnommen und merkt, oh Gott, jetzt sind ja gar keine mehr da. Da könnte ich ja jetzt aus meiner Pferdezucht wieder welche rausschicken. Also ist es zum Beispiel ein gutes Reitpferd oder ein gutes Ackerpferd gewesen?
Das kann ich tatsächlich gar nicht genau sagen. Ich denke auch, dass von den Tieren irgendwelche domestiziert worden ist. Und man hat tatsächlich, und das ist auch eine spannende Sache, sogar ein Hauspferd in die ersten Wildpferde mit eingekreuzt, sodass es da auch eine Linie gibt, die nicht 100% rein war am Ende. Und trotzdem hat man sie am Ende so weit sauber gehalten, dass sie am Ende wieder rausgegangen sind.
Sowas ist heutzutage wissenschaftlich alles feststellbar?
Na, man kannte sehr, sehr genau die Tiere, die reingekommen sind. Und ich habe einen Bericht gelesen, da ist haarklein mehr oder weniger erzählt worden, welches Pferd mit welchem Pferd und wann und wo und welches wann wohin gegangen ist. Hm. Ich habe am Ende nicht mehr wirklich folgen können, weil es sehr detailliert war. Aber es ist schon spannend. Selbst Leipziger Blut ist irgendwo in großen Teilen der Population vertreten. Und seit 1964 haben wir tatsächlich dauerhaft Wildpferde gehabt. Und das waren auch am Anfang zwei Tiere aus Prag, Geschwister. Und trotzdem hat man damals mit denen gezüchtet, weil man einfach gesagt hat, man hat halt nicht so viele. Damals gab es 110 Schwarzgefährte auf der Welt.
Und Leipzig, auch das hat funktioniert.
Das hat auch funktioniert, natürlich. Grundsätzlich ist... kann Inzucht ein Problem sein, muss aber nicht. Und wenn man mit 11 Tieren startet, ist sowieso die Verwandtschaft sehr, sehr eng. Spannend war aber auch, und das habe ich auch nachgelesen, du hast die zwei Wildpferde bekommen und hast dafür aber nach Prag gegeben, Esel, Pferde, Ponys, Hängebauchschweine, Kamele, Guanacos, Nilgau-Antilopen, Schafe und Ziegen im Tausch, weil die so wertvoll waren, dass man einfach viel geben musste, damit man überhaupt Pferde zeigen kann.
Klingt erstmal so, als wäre da über den Tisch gezogen worden, aber es ist tatsächlich eben eine wertvolle Tierrasse einfach. Und vor allem, es klingt ja so, als könnte man die nachvollziehen wie europäische Königshäuser oder sowas, wenn selbst von Tieren aus den 30er Jahren noch bekannt ist, wer wo wann wie hingegangen ist.
Man hat tatsächlich wirklich sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt in dieses Zugbuch. Und natürlich hat man immer wieder wenige Tiere gehabt, die dann gezüchtet haben, sodass man das relativ gut nachvollziehen konnte. Und als man dann angefangen hat, dieses Zuchtbuch zu machen, dann hat man natürlich auch deutlich weniger ingezüchtet, sondern konnte dann gucken, dass möglichst weit verwandte Tiere irgendwo wieder zusammenkommen. Und dann hat man den Genfluss so stabil gehalten, dass es wirklich gut gelaufen ist. Und das Ziel war immer über 200 Jahre etwa 95% der Gene zu erhalten. Und da scheint man auf einem ganz guten Weg zu sein.
Ich komme nochmal zurück quasi zur Definitionsfrage. Du hast ja selbst am Anfang dich verbessert bei Pferderasse zu Pferdeart. Wir kennen ja alle, wir kennen Araber, wir kennen Lipuziner. Und sind das denn wirklich alles nur gezüchtete, vom Menschen hergestellte sozusagen Pferderassen? Oder sind das auch irgendwann mal Wildpferde gewesen?
Nein, man geht davon aus, dass grundsätzlich die meisten Pferde von einer Pferdeart irgendwann mal abgestammt sind. Da war immer so ein bisschen die Frage, welches das genau ist.
Ja, ja.
Diese Art wird es heute nicht mehr geben. Also es ist tatsächlich nur das Hauspferd, das am Ende in verschiedene Rassen gezüchtet worden ist. Und das Wildpferd, also das Przewalski-Pferd, ist tatsächlich eine andere Art als das, was da an Hauspferden mittlerweile überall durch die Gegend läuft. Glaubt man. Also man kann auch sagen, dass das Przewalski-Pferd zum Beispiel hat 66 Chromosomen. Und die Hauspferde haben alle nur 64 Chromosomen.
Da geht es ja wirklich ins Detail. Aber man kann man sagen, dass es kaum eine Tierart gibt, die so vom Menschen geprägt ist wie das Pferd?
Jein. Also das Pferd hat natürlich über Jahrtausende sehr, sehr viele unserer Kulturen geprägt. Sei es, um Kriege zu gewinnen, sei es, um Ackerbau zu betreiben, sei es, um Strecken zu überwinden. Also das Pferd hat immer eine unglaublich entscheidende Rolle gespielt. Aber ich sag mal, viele andere Haustiere wie Kühe, Schafe, Hunde haben auch eine wichtige Rolle gespielt. Also ich glaube, die Haustiere, die wir haben, spielten alle irgendwo eine sehr, sehr wichtige Rolle für den Menschen.
Komme ich aber mal noch auf die Frage des Reitens. Sind Tiere gern so unterwürfig, dass sie jemanden auf ihrem Rücken sitzen lassen? Oder ist das tatsächlich eine Art und Weise, die der Mensch dem Pferd einfach über Jahrzehnte, Jahrhunderte beigebracht hat? Also für mich klingt das immer so absurd, weil das Tier ist eindeutig größer. Warum soll es jemanden auf seinen Rücken lassen und ihn rumtragen? Aber anscheinend scheint das jetzt immer zu funktionieren.
Naja, grundsätzlich reden wir von Haustieren, die ja irgendwann genau in diese Richtung gezüchtet worden sind. Und man muss ja dem Pferd oder mit jedem Pferd erstmal anfangen, überhaupt das an den Sattel zu gewöhnen. Und bis der Mensch dann wirklich drauf sitzen kann, dauert es ja auch eine Zeit lang. Also grundsätzlich ist das immer alles eine Sache von Training. Und die sind natürlich, so wie sie gebaut sind, relativ stabil. Das Zebra, das ja auch irgendwo zu den Pferdeartigen gehört zum Beispiel, da kann man das Reiten grundsätzlich eigentlich fast vergessen. Es gibt Einzeltiere, wo das mal geklappt hat, aber das bietet sich überhaupt nicht an.
Ja, ja.
Das Pferd über die Jahrzehntausende, die es in Menschen Obhut jetzt schon lebt, ist einfach irgendwann auch genau in diese Richtung gepresst worden. Und dann klappt das auch.
Hat es denn von Raubtieren Feinde draußen in der Wildnis gehabt?
Tatsächlich auch. Also vor allem der Wolf ist ein großes Problem für die Pferde gewesen. Und man hat dann auch, als man die Tiere wieder im natürlichen Lebensraum angesiedelt hat, gemerkt, dass man die Gruppengröße etwas größer machen soll, weil erst ab 3 bis 4 Stuten die Gruppe so groß ist, dass sie Wolfsangriffe auf Fohlen gut verteidigen können. Also es ist ähnlich wie bei Moschusochsen, die nehmen eben ihre Jungtiere dann mehr oder weniger in die Mitte und gucken dann außenrum, dass sie verteidigen können. Und erst bei 3 bis 4 Stuten ist die Chance, dass der Wolfsangriff abgewehrt wird, sehr, sehr hoch.
Ich komme nochmal zum Aussehen zurück. Sind Przewalski-Pferde auch so bunt in ihrer ganzen Fellausprägung, wie man es bei anderen Pferden kennt?
Man weiß tatsächlich nicht ganz hundertprozentig, wie sie ursprünglich mal ausgesehen haben, weil die ersten Züchter, die die Tiere hatten, auch ein Idealbild hatten. Und die haben mittlerweile alle zum Beispiel eine weiße Schnauze. Und man weiß genau, dass es früher auch Tiere gab, die eine schwarze Schnauze hatten. Also es gab sicherlich ganz, ganz leichte Farbvariationen auch in den ursprünglichen Tieren. Man hat aber da tatsächlich teilweise Merkmale rausgezüchtet, weil man geglaubt hat, dass andere besser zu der Art passen. Und mittlerweile sehen sie alle mehr oder weniger gleich aus. Und es gab keine dunkelbraunen oder weißen gescheckten. Nein, die waren alle, und das ist natürlich auch sinnvoll, eher so ein bisschen, ich nenne es mal Wüstengelb, weil die natürlich in den Steppen, die relativ trocken sind, natürlich auch dadurch eine deutlich bessere Tarnung haben, wenn man sie nicht sofort wahrnimmt.
Wie kommen eure drei denn miteinander klar, eure Seniorengruppe?
Soweit gut. Ja. Also wir haben da jetzt wenig Probleme.
Ist da viel Interaktion überhaupt miteinander? Oder ist es auch tatsächlich so, wie man sonst auch an der Straße, sagen wir, in der Koppel Pferde sieht? Ist das auch dieses Miteinander?
Naja, also die brauchen sich schon.
Ja.
Da brauchen die anderen Pferde sich aber auch irgendwo, auch wenn das vielleicht nicht so aussieht. Die sind sicherlich alles irgendwo Tiere, die irgendwo miteinander agieren müssen in der Gruppe, weil einzelne Pferde sich sicherlich deutlich unwohler fühlen, als wenn sie ihre Herde haben. Und das ist natürlich bei unseren schon, dass sie sich mal dann irgendwo groomen oder dass die dann mal nebeneinander stehen und die verstehen sich.
Wird es denn irgendwie einen Abschied für sie geben oder haben sie hier quasi ihren Altersruhesitz, bis sie dann eben irgendwann die ewigen Jagdgründe erreichen?
Nein, den Altersruhesitz werden wir ihnen nicht geben können, weil die Tiere eben sehr alt werden können. Hm. Und wir ja auch mit unseren neuen Projekten irgendwann vorankommen möchten, sodass wir dann irgendwann schauen, dass wir neue Plätze für die Tiere auch bekommen.
Wie lange, wer jetzt, sagen wir mal, noch so einen inneren Abschied von den Przewalski-Pferden machen möchte, wie lange kann man die bei euch ungefähr noch sehen?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage.
Ja.
Ich würde sagen, man sollte sich nicht mehr zu sehr an sie gewöhnen.
Die Frage muss ich dann doch noch anschließen. Wenn sie dann wechseln, seid ihr trotzdem noch mit dabei? Beobachtest du dann das also rein im Interesse immer noch weiter, wie das mit den Auswilderungen dort draußen auch funktioniert?
Also ich gebe ja zu, ich habe für den Podcast viel gelesen.
Ja, ja.
Und es ist deutlich spannender, als ich es mir immer vorgestellt habe. Und ich habe das wirklich genossen, da mehr zu erfahren auch nochmal. Und ja, natürlich, wir kriegen weiter die Informationen von unseren Tieren und sind natürlich weiter stolz, wenn wir wissen, dass auch Stuten von uns irgendwo dafür sorgen, dass die Art in der Natur eben weiter überlebt.
Dann wünschen wir euch nach wie vor auch natürlich viel Erfolg für eure R-Linie, die ja draußen euch in der Mongolei vertritt. Ruben, recht herzlichen Dank für diese Einblicke und ich hoffe, dein Immunsystem hat auch durchgehalten, diese Runde. Vielen Dank und viel Erfolg euch.
Ich habe zu danken. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.